ist der E-Commerce eigentlich dem Umsatzsteuerrecht mittlerweile um Jahrzehnte voraus. Das Problem ist nur, irgendwie muss sich der E-Commerce ja auch ans Recht halten. Das heißt, da prallen so zwei Welten aufeinander. Also der E-Commerce, der sich ja stetig und extrem schnell weiterentwickelt, und ein auf der anderen Seite extrem starres Umsatzsteuerrecht, was diesen ganzen Bereich digitale Ökonomie gar nicht mehr so richtig erfassen kann.
Dr. Roger Gutmann ist Gründer und Geschäftsführer von Taxdo, ein Unternehmen, das sich auf Steuerfragen für E-Commerce-Unternehmen spezialisiert hat. Im Land, das sogar auf Vergnügen eine Steuer aufweist, sind die Prozesse im Steuerrecht für ein E-Commerce-Unternehmen nicht immer sofort nachvollziehbar. Zu neu ist das Feld und unbedachte Fehler oder Unwissenheit können immense Kosten mit sich ziehen. Im Interview erläutert uns Gutmann, worauf jeder Unternehmer achten kann, die häufigsten Fehler von E-Commercern und warum jeder von uns der verlängerte Arm des Finanzamtes ist. Los geht's.
Dr. Roger Gutmann, schönen guten Tag. Vielen Dank für deine Zeit. Taxdo ist dein Unternehmen. Vielleicht könntest du dich einfach erstmal kurz vorstellen.
Ja, sehr gerne. Also es gibt so die Kurzvariante, die lautet, dass ich quasi seit dem Abitur nichts anderes außer Umsatzsteuer gemacht habe. Die längere Variante ist, und ich bin trotzdem ein relativ glücklicher Mensch, also muss man dazu sagen.
Warum trotzdem?
Naja, wir werden ja reden, Umsatzsteuer hat so gewisse Höhen und Tiefen und darüber werden wir noch reden. Die etwas längere Version ist, ohne euch jetzt zu langweilen, ist, genau, ich habe das mit dem Abitur abgeschlossen, war dann eine Zeit lang für die Bundesfinanzverwaltung unterwegs, das waren sogar über 10 Jahre. Ich habe da angefangen als Betriebsprüfer im Bereich Umsatzsteuer, bin dann irgendwann nach Bonn gewechselt an das sogenannte Bundeszentralamt für Steuern. Das ist so eine Art Bundesfinanzamt. Habe da den europaweiten Umsatzsteuerinformationsaustausch, sperriges Wort, mitkoordiniert und habe dann immer mal so Ende 20 dann beschlossen, meine Beamtenurkunde an die Nagel zu hängen. Habe eine Zeit lang hier in Hamburg Steuerabteilung einer Forschungseinrichtung geleitet. Und habe dann 2016 durch einen sehr glücklichen Zufall zwei sehr gute Freunde, Matthias und den Christian, kennengelernt, die sehr tech-affin sind. Und wir haben dann gemeinsam quasi so die Idee zu Taxdo ausgebrütet. Ne? Das heißt, ich bringe so das umsatzsteuerrechtliche Know-how mit ein und die beiden, also Christian und Matthias, dann das Tech-Know-how.
Also was ich ganz spannend finde, ihr habt euch darüber unterhalten, ihr habt euch konzentriert auf ein Mehrwertsteuer- oder Steuerunternehmen, was sich auf die Digitalbranche konzentriert, genau, gegründet. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen der stationären und nicht digitalen Branche und der Digitalbranche in dem Thema?
Genau. Ich erkläre es mal ganz kurz. Also unser Claim ist, wir sind so die Compliance-Plattform für die digitale Ökonomie, und Compliance, werden wir auch sehen, ist zum Großteil auch immer Umsatzsteuer-Compliance. Und okay, warum jetzt gerade für die digitale Ökonomie? Weil da, sage ich mal, der Umsatzsteuer-Spaß erst so richtig anfängt. Umsatzsteuer wird erst dann so richtig komplex, wenn ich eben digitale Leistungen habe. Das können natürlich Verkäufe im Bereich Onlinehandel sein, als natürlich auch digitale Services sowie Streaming-Dienstleistungen. Und die werden dann nochmal einen Ticken komplexer, wenn das Ganze dann grenzüberschreitend stattfindet. Ja, und der Onlinehandel ist ja mittlerweile einfach aufgrund der großen Reichweiten, die man zum Beispiel bei Marktplätzen wie Amazon oder eBay Zalando erreicht, ist der ja per se grenzüberschreitend. Und dann wird das Ganze eben komplex, deutlich komplexer als eben im Vergleich zum stationären Handel.
Das heißt, durch den ganzen E-Commerce-Sektor sind generell einfach die rechtlichen Dinge komplexer geworden. Kann man das so zusammenfassen?
Das kann man so sagen. Das heißt, um es zusammenzufassen, ist der E-Commerce eigentlich dem Umsatzsteuerrecht mittlerweile um Jahrzehnte voraus. Das Problem ist nur, irgendwie muss sich der E-Commerce ja auch ans Recht halten. Das heißt, da prallen so zwei Welten aufeinander. Also der E-Commerce, der sich ja stetig und extrem schnell weiterentwickelt, und ein auf der anderen Seite extrem starres Umsatzsteuerrecht, was diesen ganzen Bereich digitale Ökonomie gar nicht mehr so richtig erfassen kann.
Alle Unternehmer haben natürlich mit dem Thema Steuern, Steuererklärung, Umsatzsteuer, Mehrwertsteuer und so weiter zu tun. Ich glaube aber trotzdem, ich glaube viele, die sich auch ein Unternehmen gründen, stellen sich einfach diese grundsätzliche Frage nicht. Warum stelle ich die? Weil ich will, dass unsere Zuhörer grundsätzlich ein Verständnis dafür entwickeln können, warum diese Dinge sind, wie sie sind. Und deswegen hoffe ich, dass du das jetzt nicht für komplett bescheuert findest. Meine zweite Frage: E-Commerce und Steuern, mal so ganz grundsätzlich. Wo kommt sie her? Wo geht sie hin? Warum sind sie gegründet worden? Was erfüllen sie in diesem komplexen Konstrukt Staat, Wirtschaft für eine Aufgabe, wenn man es runterbrechen kann?
Wenn man es runterbrechen kann, ist, sagen wir es mal so, die Umsatzsteuer soll ja auf Unternehmensebene grundsätzlich neutral sein, ne? Das heißt, mittlerweile ist die Umsatzsteuer eigentlich die wichtigste Einnahmequelle für Bund und Länder, also für den Staat an sich, und soll eben den Konsum, sag ich mal, besteuern. Ja? Das heißt, dann, wenn Bertha Meier sich ein Stück Butter im Aldi kauft oder sich die Tochter dann über Amazon die neue Handyhülle, dann, sag ich mal, greift die Umsatzsteuer und dann entsteht sie auf Unternehmensebene. Ne? Das heißt, wenn Unternehmer A und Unternehmer B verkauft, soll grundsätzlich ja keine Umsatzsteuer anfallen, sondern erst dann, wenn wirklich der Konsum stattfindet. Und das ist natürlich im stationären Handel, da kommen wir wieder zurück, ja relativ einfach. Das heißt, da geht ein Produkt über die Ladentheke. Im E-Commerce ist es eben schon deutlich komplexer, einfach aufgrund eben auch der sag ich mal, neuartigen Fulfillment-Strukturen, die es da mittlerweile gibt, sei es Amazon, PanEU oder wie auch immer. Da, wie gesagt, wird das Thema, sag ich, Umsatzsteuer ja noch ein Grad komplexer.
Okay, ich versuche es nochmal ganz kurz, noch ein Stück spezifizierter. Warum? Hm. Ja, also ich habe jetzt hier gerade meine Steuererklärung für 2018 abgegeben und meine Daten bekommen. Also ich hink da ein bisschen hinterher und muss jetzt Umsatzsteuer im Sinne in einer Höhe von knapp 400 Euro bezahlen. Warum sagt mir mein Finanzberater oder mein Steuerberater, dass ich diese Summe so schnell wie möglich begleichen muss und mir nicht die gleiche Zeit eingeräumt wird wie für die allen anderen Steuerleistungen?
Genau, also da ist natürlich ein großer Unterschied zur Einkommensteuer, ne? Das kennt ihr ja. Das heißt, wenn ihr überhaupt eure Einkommensteuererklärung abgibt, dann dauert das erstmal mehrere Monate im Zweifel, bis ihr dann eine Rückmeldung bekommt. Und dann habt ihr immer noch relativ viel Zeit dann, wenn es denn zu einer Nachzahlung kommt, diese Steuer nachzuzahlen. Im Bereich Umsatzsteuer ist das ein ganz anderer Schnack, ne? Also da seid ihr quasi der Verantwortung. Ihr müsst quasi für den Staat die Steuer vereinnahmen und sie auch eben abführen. Das heißt, ihr seid so ein bisschen so der verlängerte Arm des Staates in dem Bereich. Man kann das sicherlich positiv als auch negativ betrachten. Auf der anderen Seite birgt das natürlich auch entsprechende, sage ich mal, Risiken. Das heißt, wenn ich eben meine Umsatzsteuererklärung nicht fristgerecht abgebe, bin ich auch relativ schnell dann schon im Steuerstrafrecht. Und das ist eben auch der Grund, warum beides, wenn man sich mal so ein bisschen tiefer mit der Materie beschäftigt, oft sehr schnell einhergeht. Steuerstrafrecht und Umsatzsteuerrecht. Also die Umsatzsteuer ist per se die betrugsanfälligste Steuer. Und da lässt sich mit den Finanzämtern im Gegensatz zu den ganzen Ertragssteuern, also Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, in der Regel auch, sag ich mal, deutlich schwerer verhandeln.
Kannst du erklären, warum sie so betrugsanfällig ist?
Sie ist in der Tat so betrugsanfällig, weil sie zum Beispiel auf Unternehmensebene eben grundsätzlich neutral sein soll. Das heißt, ich als Unternehmer liefere an Unternehmer B oder bringe irgendwie eine Dienstleistung. Dann ist das Umsatzsteuerrecht so gestrickt, dass der leistende Unternehmer erstmal die Umsatzsteuer abführt und derjenige, der die Leistung einkauft, dann einen sogenannten Vorsteuerabzug hat. Sprich, sich die Vorsteuer oder die einmal abgeführte Umsatzsteuer von Unternehmer A wieder von seinem Finanzamt erstatten lassen kann. Und mein alter Umsatzsteuerprof hat damals mal gesagt, wer heutzutage noch eine Bank überfällt, ist ziemlich blöd. Man kann mit deutlich weniger Aufwand einfach sich einen Computer beschaffen, Rechnung schreiben, kann man mittels Umsatzsteuerbetrug wesentlich einfacher an Geld kommen und die Aufdeckungsgefahr ist deutlich geringer als eben bei einem Banküberfall. Und das ist eben so das Problem, ne? Und gerade dieses Neutralitätsprinzip auf Unternehmensebene ist eben in der Praxis ja extrem sperrig und sehr betrugsanfällig umgesetzt.
Du hast reagiert. Ich habe ja diesen kleinen Aufruf gestartet im LinkedIn-Netzwerk und gefragt, wer möchte gerade eine kostenlose Steuerberatung haben, was natürlich ein bisschen Clickbait war. Aber trotzdem kam da eine ganz spannende Frage zustande. Ich fasse die jetzt nochmal kurz zusammen, ansonsten können wir auch nochmal aufs LinkedIn-Profil gehen und sie nochmal eins zu eins durchlesen. Was ist, wenn die Umsatzsteuer nicht auf einer Rechnung ausgewiesen ist, fällt sie dann weg? Da geht's vor allen Dingen um Sachen wie, wenn man halt irgendwie iCloud, Spotify und so weiter benutzt. Wie geht man als Unternehmer damit um? Und diese Dienste nimmt man ja professionell mittlerweile in Anspruch.
Genau, dazu würde ich gerne zwei Sachen sagen. Die erste Sache ist, das sagen und leben auch immer noch viele Steuerberater und Buchhalter vor. Ne? Die sagen immer, in der Rechnung steckt die Wahrheit. Das heißt, Umsatzsteuer entsteht nach deren Ansicht grundsätzlich nur dann, wenn sie auch immer auf einer Rechnung steht. Das ist aber falsch. Also das ist ein Trugschluss und der kann gerade in der digitalen Ökonomie extrem teuer werden. Weil am Ende des Tages müsst ihr euch vorstellen, wenn Umsatzsteuer nicht auf der Rechnung steht, kann man ja relativ einfach, indem man keine Rechnung schreibt, Umsatzsteuer sparen. Das kann natürlich nicht Sinn und Zweck des Ganzen sein. Das heißt, Umsatzsteuer entsteht immer dann, wenn ein Unternehmer eine Leistung erbringt und effektiv entsteht sie dann, wenn der Leistungsempfänger ein Endverbraucher ist. Dann entsteht Umsatzsteuer, unmittelbar. Ja? Das heißt, die Leistung ist ausgeführt. Das heißt, ich habe mein Spotify-Abo gebucht, hab bezahlt. Dann entsteht Umsatzsteuer, egal ob Spotify mir eine Rechnung schreibt oder nicht. Oder auch, ob da jetzt irgendwie 3% Umsatzsteuer draufsteht oder nicht. Per Gesetz entsteht eben die Umsatzsteuer zum Zeitpunkt, wenn ich Spotify konsumiere, sprich eben mit 19%, beziehungsweise aktuell ja eben mit 16%. Darauf kommen wir auch noch zu sprechen. Wie gesagt, egal, ob ich da eine Rechnung bekomme oder nicht. Jetzt ist es aber so, und da bin ich nicht nur im Bereich Endverbraucher unterwegs, sondern wir sprechen ja auch über Online-Händler. Die beziehen natürlich auch viele digitale Eingangsleistungen. Ja, das heißt, es kann ein ERP-System sein, es kann ein Rechnungstool sein, oder aber man bucht eben ein gewisses Werbebudget bei Google oder bei Facebook. Und da sieht man ja häufig, dass diese Leistungen netto abgerechnet werden. Ja, durch Facebook oder durch Google oder auch wenn man sich bestimmte Amazon-Gebühren anschaut. Da steht ja auf den Rechnungen oftmals keine Umsatzsteuer. Und genau. Das hängt eben damit zusammen, dass diese Leistungen von Unternehmen erbracht werden, die nicht in Deutschland sitzen. Und da ist eben das Problem, oder war früher oftmals das Problem, dass der deutsche Fiskus gesagt hat, naja, eigentlich laut der Systematik müsste ja Amazon die Umsatzsteuer hier in Deutschland abführen. Aber die sind ja für mich gar nicht greifbar im Zweifel. Also der deutsche Fiskus kann ja nicht irgendwie nach Luxemburg fahren oder in die USA fahren und da sicherstellen, dass beide Firmen auch ihre Umsatzsteuer tatsächlich abführen. Und insofern hat man gesagt, um dieses Risiko zu minimieren, verlagert man die Umsatzsteuerschuld auf den Leistungsempfänger, wenn der Leistende quasi im Ausland sitzt. Sprich, Amazon rechnet netto ab und ihr müsst für Amazon und Co. quasi die Umsatzsteuer in Deutschland abführen. Das nennt man im Reverse-Charge-Verfahren beziehungsweise Umkehrung der Steuerschuld.
Sind Gebühren für diese Dienste umsatzsteuerpflichtig? Das hast du ja im Grunde genommen eigentlich letztendlich beantwortet. Sie sind's.
Genau. Also grundsätzlich muss man sagen, wann immer ein Unternehmer eine Leistung an einen anderen Unternehmer erbringt, entsteht dabei Umsatzsteuer.
Egal, in welchem Land Sie sitzen.
Egal, in welchem Land Sie sitzen.
Und wie bilde ich das am Ende meinem Steuererklärer ab, wenn der jetzt eine Rechnung erhält, wo nicht wirklich ersichtlich ist, woher eine Rechnung kommt, fragt er danach oder fragt er denn nicht nach? Also das ist ja auch immer ein bisschen so eine Sache, wie, auf welchem Stand ist mein Steuerberater eigentlich?
Absolut, absolut. Und das ist eben so das große Risiko, ne? Also oftmals ist es noch so, dass beim Steuerberater selber machen, dass da manchmal nur irgendwelche Anführungszeichen Buchhalter, die dann auch vom Umsatzsteuerrecht, sage ich mal, gerade wenn es grenzüberschreitend wird, vielleicht nicht so die umfassende Ahnung haben. Und die sehen das dann gar nicht, dass eben vielleicht das River-Charge-Verfahren greift und hinterfragen auch die Rechnung gar nicht. Das ist in der Tat ein Risiko. Das kann man eigentlich nur dahingehend minimieren, dass man solche Prozesse dann natürlich auch möglichst automatisiert, ne? Entsprechende Tools oder Plattformen sich quasi an Bord holt, die das dann eben automatisch erkennen. Ne? Wo kommt die Leistung her? Und muss ich vielleicht als Leistungsempfänger, als Nutzer eben auch die Umsatzsteuer abführen für Amazon, Google oder wen auch immer.
Und das macht ihr bei Textu, ne?
Das machen wir als Textu, ja. Wie gesagt, wir verstehen uns eben als Compliance-Plattform eben für die digitale Ökonomie. Sprich, wir machen nicht nur die Umsatzsteuermeldung im Ausland, sondern eben auch Finanzbuchhaltung und alles, was damit zusammenhängt.
Was ich vielleicht irgendwie ganz spannend fänden würde, weil letztendlich klar aufgedröselt lassen sich die Sachen, glaube ich, ganz gut erklären und dann sind sie auch nachvollziehbar. Aber in real life ist es ja so, dass ein Unternehmer in seinem täglichen Unternehmertum mit vielen Sachen beschäftigt ist und an die Steuer natürlich irgendwie zum Schluss denkt und eher an Marketing und Abverkauf und so weiter und hat dann einen riesen Wust an Rechnungen, die da eben da auflaufen. Wie könnt ihr als TaxDo da ein Unternehmer unterstützen und ihm helfen, um genau diese Probleme, die du gerade eben angesprochen hast, im Prinzip also mit Automatisierung unterstützen und seinen Workflow da vereinfachen?
Definitiv. Und das geht gerade eben nur noch über automatisierte Prozesse. Ne? Wenn man mal so einen Vergleich nimmt, und ich war ja mal Betriebsprüfer, Vergleich, so ein großes Bauunternehmen. Ein großes Bauunternehmen schreibt vielleicht im Jahr so 3-4 große Ausgangsrechnungen. Und da sitzt dann vielleicht auch der Steuerberater drüber, nickt das nochmal ab, prüft das nochmal. Wenn wir im Bereich digitale Ökonomie sind, sind wir ja in einem Massenverfahren. Sowohl bei den Eingangsrechnungen als auch bei den Ausgangsrechnungen. Da reden wir mehrere hunderttausend, vielleicht sogar hunderttausend. Die kann man gar nicht mehr manuell prüfen. Das heißt, da braucht man in der Tat automatisierte Prozesse. Und bei uns ist es so, wir können uns mit allen möglichen Plattformen connecten, aber auch mit allen möglichen ERP-Systemen, können sämtliche Transaktionen rausziehen und haben eben eine automatisierte Umsatzsteuerlogik. Ja, die gilt EU-weit und bewertet jede Transaktion einzeln. Das heißt, da sitzt dann kein Buchhalter mehr, der im Zweifel auch Fehler machen kann, sondern eben eine automatisierte Umsatzsteuerlogik, die sämtliche Eingangsleistung eben bewerten kann und auch feststellen kann, ob zum Beispiel Reverse Charge Verfahren greift, ja oder nein, aber auch sämtliche Ausgangsleistungen prüft und schaut, muss ich diese Lieferung jetzt vielleicht in Österreich versteuern oder in Deutschland oder in Frankreich? Und so können wir eben, sag ich mal, im Bereich digitale Ökonomie solche Prozesse automatisieren.
Okay. Wenn du aus deiner Erfahrung heraus sprechen würdest, du hast mit vielen E-Commercern dann zu tun, was sind so die 3 Top-Fehler, die meisten E-Commerce-Händler machen in ihrer an ihrer Bilanzbuchhaltung?
Ja, also da gibt es natürlich zahlreiche Fehler. Der allergrößte Fehler ist, dass man, wenn man beginnt, sich überhaupt keine Gedanken darüber macht, wie wickele ich das Thema Compliance-Finanzbuchhaltung ab? Ja, und dann vielleicht irgendwo einen Schuhkarton hat, beziehungsweise irgendwie eine Dropbox hat, wo man erstmal alle Rechnungen reinwirft und dann im Nachgang versucht, das Ganze irgendwie zu strukturieren. Und wir wissen ja selber, dass im E-Commerce die Skalierung extrem schnell laufen kann. Und wenn ich da einmal irgendwie einen Fehler im System habe, einen Fehler in meinen eigenen Prozessen habe, dann habe ich extrem hohen Hebel. Das heißt, ich muss mir ab dem ersten Euro Umsatz Gedanken machen, wie ich auch, sag ich mal, skalierbare Compliance-Prozesse installiere. Das heißt, ich sollte mir von Anfang an auch Gedanken machen, welche Tools will ich einsetzen und können die auch mitwachsen, wenn ich nicht nur 100 Transaktionen im Monat habe, sondern vielleicht immer mal, wenn es gut läuft, 50.000 oder 100.000. Das ist so die allerwichtigste Frage, wenn ich starte. Darüber hinaus gibt es natürlich zahlreiche Klassiker. Ne? Also eine, da haben wir, glaube ich, schon sehr umfangreich drüber gesprochen, wenn ich eben Rechnung von Google oder Facebook bekomme, wird oft nicht erkannt, dass ich eben als Leistungsempfänger die Umsatzsteuer abführen muss. Und das kann dann im Nachgang sehr teuer werden, weil solche Fehler werden ja in der Regel nur in Betriebsprüfungen aufgedeckt oder Umsatzsteuer-Sonderprüfungen. Und die finden ja nicht regelmäßig statt, sondern oftmals erst nach 2, 3, 4 Jahren. Und wenn ein Prüfer oder eine Prüferin so einen Fehler feststellt, rollt er natürlich dann nicht nur nur ein paar Monate auf, sondern manchmal mehrere Jahre. Und das kann dann extrem teuer werden. Ne?
Aber wenn es nicht ausgewiesen ist, Entschuldigung, dass ich da kurz einhake, wenn es nicht ausgewiesen ist, muss ich mir das dann selber ausrechnen, wie hoch meine Umsatzsteuer ist?
Ja, also das meinte ich ja eingangs damit, ich als Unternehmer bin quasi verlängerter Arm des Finanzamtes. Ja? Also ich muss dann in dem Fall auch die Umsatzsteuer berechnen und ich muss sie eben abführen. Und das ist eben, sage ich mal so, ein fundamentales Risiko, dessen muss ich mir bewusst sein, wenn ich eben und Unternehmen gründe im Bereich digitale Ökonomie. Ich habe auch umfangreiche Pflichten. Ja? Und dazu gehört eben auch die Umsatzsteuer-Compliance. Und wie gesagt, im Bereich Ertragssteuern kann man mit den Finanzämtern immer noch verhandeln. Im Bereich Umsatzsteuer geht das eben nicht.
Und wie berechne ich die dann? Also sagen wir jetzt wirklich mal, ich habe hier Eingangsrechnung XYZ von Spotify. Die Umsatzsteuer ist nicht aus. Ich meine, kleiner Betrag, 12,95 €. Ja? So ein Betrag. Umsatzsteuer ist nicht ausgegeben. Wie berechne ich das dann?
Genau, das ist eine spannende Frage, ne? Gerade jetzt, wo wir auch noch über die Steuersatzsenkung reden. Das heißt, jetzt nehmen wir an, ich kriege jetzt von Amazon eine Rechnung über, eine Werbekampagne, 100 Euro, netto steht drauf. Das Ganze geht mir jetzt am 30.06. zu. Ja. Oder machen wir es noch komplexer am 3.07. Gibt mir das Ganze zu, die Rechnung. Und theoretisch muss ich mir jetzt die Frage stellen, oder auch praktisch, muss ich jetzt die Umsatzsteuer für Amazon abführen? Und wenn ja, in welcher Höhe? 19%? wie sie bis zum 19., bis zum 30.06. galt, oder jetzt vielleicht kurzfristig auch noch 16%, wie es ja bis zum Ende des Jahres gilt. Das ist meiner Verantwortung. Und genau, wie gesagt, das werde ich in der Regel manuell kaum noch bewerkstelligen können.
Okay, verstehe. Wenn wir jetzt schon bei den Fragen sind, ich würde jetzt mal ganz kurz, also mir wurde hier über WhatsApp nochmal eine Frage gestellt. Ich würde die jetzt mal ganz kurz abspielen. Ich weiß nicht genau, ob man sie hört. Ich hoffe, ja, ich spiele die mal ab, weil es passt irgendwie, glaube ich, gerade wirklich dazu. So.
Hey, Lili.
Hörst du das?
Ja.
I have a question. Und zwar, haben wir ja einen Online-Shop, E-Commerce, die Leute bezahlen bei uns und wir spenden 1 Euro. Aber im Endeffekt ist ja, auf diesen Euro wird aktuell Umsatzsteuer gezahlt, obwohl gar keine Steuer gezahlt werden müsste eigentlich. Aber ich habe keine Lösung gefunden, wie man das irgendwie vor dem Kauf sozusagen, bevor die Steuer draufkommt, schon abziehen kann. Und deswegen die Frage, wie das praktisch handelbar ist, dass man sich diese Umsatzsteuer beziehungsweise dem Kunden diese Umsatzsteuer für den 1 Euro Spenden, den wir da tätigen, ersparen können, ohne einen größeren Aufwand zu haben im Bestellprozess.
Hast du das gehört?
Ja, absolut spannende Frage. Und das machen ja auch relativ viele Unternehmen. Ich hab von diesem Fall schon das öfteren gehört. Man muss in diesem konkreten Fall sagen, ganz gut, dass noch keine Lösung gefunden worden ist, weil ich glaube, da liegt eine falsche Rechtsauffassung vor.
Okay.
Zwar muss auf den gesamten Kaufbetrag Umsatzsteuer abgeführt werden. Das sagt das Gesetz. Das heißt, das Gesetz sagt ganz klar, all das, was der Kunde mir gibt, darauf entfällt Umsatzsteuer. Und was ich dann später damit mache, ob ich jetzt diesen 1 Euro spende oder ob ich in meine eigene Tasche stecke, das ist vollkommen irrelevant. Die Umsatzsteuer entsteht auf den gesamten Kaufbetrag.
Okay, also da gibt es auch selbst wenn man jetzt sagt, dass philanthropische Spenden nimmt, gibt da keine Ausnahmen.
Da gibt es keine Ausnahmen. Ne? Auf der anderen Seite kann ich natürlich für mein Unternehmen dann wieder Ertragssteuern sparen, weil ich Spenden wiederum steuerlich absetzen kann. Aber im Bereich Umsatzsteuer spielen Spenden grundsätzlich keine Rolle.
Okay, das war übrigens von dem Unternehmen FaceSwap, die ganz spannende, schöne Masken herstellen und sich da eben versuchen zu positionieren. Deswegen danke nochmal an das Unternehmen für diese Fragen, die sie da gestellt haben. Manchmal ist nicht klar, aus welchem Land eine Rechnung kommt und ob dort Umsatzsteuer frei ist oder nicht. Das hatten wir ja eigentlich auch schon so halbwegs beantwortet, aber letztendlich trotzdem. Vielleicht kannst du das nochmal ganz kurz zusammenfassen, weil die Sachen, es ist immer so konvergent in diesem Thema, wenn wir das nochmal abgrenzen von dem Thema. Rechnung aus dem Ausland, es ist nicht klar, ob eine Umsatzsteuer da eben anfallen muss oder nicht. Wie verhalte ich mich als Unternehmer?
Genau, also der Workflow, man kann ihn eigentlich relativ einfach zusammenfassen. Der Workflow ist, wann immer ich eine Rechnung von einem Unternehmen, das seinen Sitz nicht in Deutschland hat, also entweder irgendwo in einem anderen EU-Staat sitzt oder auch in einem Drittstaat, also USA oder China, dann bin ich verpflichtet, die Umsatzsteuer für dieses Unternehmen abzuführen. Ja, wenn es eine Dienstleistung ist, also sowas wie Amazon-Werbekampagnen oder Google AdWords, dann muss ich die Umsatzsteuer abführen.
Okay.
Und das erkenne ich in der Regel daran, dass das Unternehmen auf der Rechnung eben keine deutsche Niederlassung hat.
Ja? Das heißt, dass ich muss dann in Sitemap gehen und sagen, haben die eine deutsche Niederlassung oder nicht, als Unternehmer?
Ja, in der Tat. Also das sollte ich prüfen. Ich meine, bei den großen Playern, wie sie da alle heißen, Amazon, Google etc. pp., da weiß man das. Spannender wird es dann natürlich so bei kleineren Nischenanbietern, ja.
Ja, und die gewinnen ja auch an Größe. Also gibt es eigentlich eine Möglichkeit, wie ich das als Unternehmer, ich meine, muss ja mal sagen, manchmal sind ja wirklich so erfolgreiche E-Commercer, das sind dann 2-3 Leute, oder gucken wir uns Snox an zum Beispiel, als eigentlich ja schon fast großen Player, die haben irgendwie 8 Mitarbeiter, ja. Wie behält man denn dann da den Überblick mit, wo ich bestelle, Lieferant, wo meine Gelder hingehen, wie behalte ich da den Überblick und auch rechtlich, ist es überhaupt noch als Unternehmen ohne einen Consultant wie Textu schaffbar?
Das ist in der Tat die große Herausforderung. Und es gibt so einen Punkt, den sage ich nicht nur aus purem Eigennutz. Na klar, leben wir vom Bereich Umsatzsteuer-Compliance, aber ich kann im Bereich Umsatzsteuer, wenn ich im Bereich Umsatzsteuer einen Fehler mache, kann ich den oftmals meiner Ausgangsseite, Erlösseite, margentechnisch manchmal gar nicht mehr aufholen. Ja, wenn man sich vor Augen führt, wir haben den Steuersatz in Deutschland ab dem 1.1.21 wieder von 19%. Wenn ich da einen Fehler mache und diese 19% wie nachzahlen muss, plus vielleicht noch Nachzahlungszinsen, wissen ja die meisten, 19% Marge habe ich in der Regel ja nicht. Oder die allerwenigsten. Ja, das heißt, das ist natürlich ein erhebliches Risiko und auch der Grund, warum ich auch regelmäßig predige, macht euch von Beginn an Gedanken über skalierbare Compliance-Prozesse und nicht erst dann, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist.
Was bedeutet denn, sagen wir mal so, ich versuche das jetzt auch noch mal ein bisschen runterzubrechen, ich bin jetzt, sagen wir mal, ein E-Commerce-Händler, habe irgendwie Uhren im mittleren Preissegment, habe einen Außenumsatz von 1 Million, schon mittlerweile angehäuft, und mache dann Umsatzsteuerfehler. Führe die nicht richtig ab oder habe auch mit meinen Lieferanten, mit den Rechnungen da nicht richtig gehandhabt. Kann man sagen, so, das ist vielleicht so, sagen wir mal, wahrscheinlich schwer von deiner Seite aus, aber das kann einem blühen. Das Worst Case, was kann denn passieren?
Worst Cases und solche Fälle sehe ich wirklich tagtäglich und auch die, sag ich mal, die Umsatzsteuer oder die Umsatzhöhe von 1 Million ist da auch sehr repräsentativ. Wenn ich so einen Umsatz habe, 1 Million aufwärts und gerade über so Marktplätze wie Amazon oder vielleicht auch Zalando oder was auch immer verkaufe, dann werde ich das in der Regel auch grenzüberschreitend machen. Und bei einem Jahresumsatz von 1 Million ist die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, dass ich zum Beispiel sogenannte Lieferschwellen überschritten habe. Das heißt, das führt eben dazu, dass ich meine Umsatzsteuer für bestimmte Umsätze nicht mehr in Deutschland abführen muss, sondern eben im Ausland. Und das sehe ich immer wieder bei Händlern. Die monitoren sowas eben nicht, geben die Daten einfach ihrem Steuerberater und der rechnet da einfach blind dann eben 19% oder 16% raus und führt die ans deutsche Finanzamt ab. Mhm. Und irgendwann ruft dann mal der Fiskus aus Österreich oder aus Frankreich an beim Händler oder beim Finanzamt und fragt dann nach, ja Mensch, wir haben hier gerade festgestellt, ihr habt hier signifikante Umsätze in Frankreich oder Österreich, teilt uns doch mal eure Umsätze mit. Und dann wird oftmals sehr schnell herauskommen, dass man eben für bestimmte Umsätze eben die Umsatzsteuer in Frankreich oder Österreich hätte abführen müssen. Jetzt hat man die Umsatzsteuer aber schon in Deutschland abgeführt. Das interessiert dann aber wiederum den Fiskus in Österreich oder Frankreich nicht. Die wollen sofort eben französische oder österreichische Umsatzsteuer. Sprich, ich muss doppelt Umsatzsteuer zahlen, erstmal, temporär zumindest, einmal in Deutschland und einmal im Ausland. Das heißt, ich zahle nicht nur eben 19%, sondern eben doppelt so viel, sprich im Schnitt eben 40%. Auch da wieder der Punkt, das kann ich margentechnisch wahrscheinlich kaum auffangen. Und das sind so die Worst-Case-Szenarien, die ich wirklich fast tagtäglich sehe.
Und wie kann ich mich darauf vorbereiten? Also, okay, ich frage jetzt mal wirklich als absoluter Laie. Ich stelle mir vor, ich habe diesen Job. Wie kann ich mich darauf vorbereiten? Oder wie kann ich denn letztendlich eigentlich Umsatz machen in so einem Steuer-Bermuda-Dreieck, sagen wir mal so? Was kann ich da machen, um dann eben nicht 40% Umsatzsteuer letztendlich in zwei Ländern insgesamt abführen zu müssen?
Genau, das heißt, du brauchst zum Beispiel eben auch ein Tool, was eben auch die Lieferschwellen eben überwacht, laufend überwacht und dir auch rechtzeitig sagt, schau mal, Maximilian, jetzt bist du irgendwie bei 90% der Lieferschwellen in Österreich, in Kürze musst du deine Rechnung umstellen, musst eben österreichische Umsatzsteuer, sprich 20% auf die Rechnung schreiben und eben auch in Österreich abführen und nicht mehr in Deutschland. Ja? Das meine ich eben, dass man eben von Beginn an skalierbare Prozesse hat und das eben auch von Beginn an mit überwacht.
Das heißt, dass ich sie einfach nicht überschreite. Aber ich meine letztendlich, wenn ich mein Geschäft skalieren will und will jetzt zum Beispiel, weil das Thema Lieferschwellen gerade in Österreich scheint ja ein großes Thema zu sein, dass gerade nach Österreich die Lieferschwellen immer überschritten werden. So habe ich es auf jeden Fall in euren Blogs und so weiter gelesen. Ja. Wie kann ich das denn? Also ich kann mich nur vorbereiten darauf, dass ich weiß, so und so viel muss ich zurücklegen. Verstehe ich das richtig?
Kann ich zwingend zurücklegen. Eigentlich ist es ja gut, wenn man die Lieferschwelle überschreitet, weil man macht mehr Umsatz, man erzielt mehr Reichweite und es ist ja schön, wenn Leute aus Nachbarstaaten auch meine Produkte kaufen. Ne? Das erhöht natürlich meine Reichweite und das will ich ja auch als Händler. Ich kenne viele Händler, die sagen dann, na, ich höre sofort auf mit dem Verkaufen in Österreich, stoppt das Ganze, aber das muss man ja nicht. Es gibt ja eben automatisierte Prozesse, wie zum Beispiel eben über Textu, die eben dafür sorgen, dass dann eben nahtlos die Umsatzsteuer in Österreich abgeführt wird, nicht mehr in Deutschland. Das heißt, ich muss nicht auf Umsatz verzichten, habe aber weiterhin saubere Compliance-Prozesse. Auch natürlich die Marktplätze, ne? Gerade so Amazon, die haben natürlich auch Vertriebsmitarbeiter, die sagen natürlich auch hier, aktiviert man den grenzüberschreitenden Versand. Klar, je mehr Umsatz ich auf Amazon mache, desto mehr Gebühren nimmt Amazon ein. Und auch da werde ich sehr schnell einfach aufgrund der hohen Reichweite dieser Plattform eben auch Lieferschwellen im Ausland überschreiten. Und ich meine, warum sollte man diesen Prozess dann auch stoppen, wenn es eben sichere Compliance-Prozesse gibt, die dafür sorgen, dass man seine Umsatzsteuer eben auch dann im Ausland abführen kann?
Kann ich mich jetzt als E-Commercer und Unternehmer an Textu wenden, dass ihr da wie so ein Consultant mich beratet, wie ich so ein Geschäft aufziehen kann, um ohne eben halt in solche Fallen zu tappen?
Also wir sind eine Compliance-Plattform, das heißt, grundsätzlich beraten wir eben nicht. Also ich meine, was ich mache, ich bin natürlich Steuerrechtler, ich schreibe viele Artikel, ich schreibe einen Blog, den hast du ja auch gesehen, genau. Wo ich eben auf diese Stolpersteine hinweise, die wir eben in unserer tagtäglichen Praxis sehen. Und ich sorge eben auch im Zusammenspiel mit unseren Entwicklern, unserer Entwicklungsabteilung dafür, dass unsere Prozesse natürlich so intuitiv wie möglich sind. Ja, das heißt, man stöpselt einmal sein ERP-System, also sein Plenty Market, JTL oder Shopify, was auch immer, immer an Textu an. Und dann passen wir eben auf, dass wenn zum Beispiel Lieferschwellen überschritten werden, eure Umsatzsteuer dann eben im Ausland abgeführt wird, eben auch durch uns, ja, und nicht mehr in Deutschland. Genau, das ist so der Prozess bei uns.
Okay. Ein nächsten Punkt, den ich auch in eurem sehr spannenden Blog, ich kann allen Unternehmern das auch wirklich nur empfehlen, dass sie sich den Textu-Blog mal angucken. Sehr professionell, toll geschrieben, wirklich wunderbar nachvollziehbar. Das Thema Papierbescheinigung für Online-Händler, das soll abgelöst werden gegen die REC-ID. Ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus. Ein scheinbar sehr wichtiges Thema, was heißt scheinbar ein generell sehr wichtiges Thema. Gibt es da vielleicht eine Zusammenfassung, die du geben kannst zu dem Thema Papierbescheinigung, REC-ID, worauf muss ein Händler achten?
Also vielleicht noch mal so ein, zwei Sätze dazu. Dahinter steckt ja die sogenannte Marktplatzhaftung. Das haben wir, glaube ich, auch viele mitbekommen. Mittlerweile haften ja die großen Marktplätze, Amazon, eBay, Zalando und Co. Falls ihr als Händler eure Umsatzsteuer nicht abführt, dann wendet sich im Zweifel der Fiskus eben an den Marktplatz. Das ist nur dann nicht der Fall, wenn der Marktplatz beweisen kann, dass ihr, sage ich mal, compliant seid, also immer eure steuerlichen Pflichten erfüllt. Und wie beweist ihr das dem Marktplatz? Das funktioniert bislang dadurch, dass ihr eben diese 22F-Bescheinigung von eurem Finanzamt angefordert habt. Da stand ja nichts anderes drin, als dass ihr beim Finanzamt steuerlich registriert seid und eben auch laufend eure Umsatzsteuererklärung abgebt. Und diese Bescheinigung habt ihr bislang in Papierform, einmalig soweit, eben an Amazon und an die anderen Marktplätze einmal weitergereicht oder hochgeladen. Dass das natürlich ein Systembruch ist, mit so einer Papierbescheinigung, die man wieder einscannen muss, gar keine Frage. Und das ist natürlich auch extrem betrugsanfällig. Ne? Ich weiß aus sehr guter Erfahrung, dass gerade viele Händler aus Drittstaaten, zum Beispiel China, derartige Bescheinigungen natürlich auch fälschen können. Ne? Gerade wenn irgendwas in Papierform vorliegt, kann ich es sehr einfach fälschen. Das will man ab dem nächsten Jahr dadurch vermeiden, dass diese Papierbescheinigung wegfällt und ich quasi über die Elster-Schnittstelle, kennt vielleicht einige, wenn sie ihre private Einkommensteuererklärung machen, macht man das manchmal über Elster, über ihre Elster-Schnittstelle so ein elektronisches Zertifikat bekommen, ja, was dann direkt an den Marktplatz geht.
Okay. Nächstes Thema, was ich, danke für die Ausführung, wirklich, ich glaube, das ist auch wirklich nachvollziehbar für unsere Zuhörer. Ihr redet auch über das Thema Strafrecht und es kann haarig werden, wenn man mit Steuern und Umsatzsteuern auf Deutsch gesagt rumscheißt. Da ist der Fiskus nicht sonderlich viel Humor. Wie ist es, wenn man, Entschuldigung, jetzt muss ich hier ganz kurz mal in meine Frage nochmal reingehen. Strafrecht, häufig passiert das, ach genau, das ist ein Zitat aus einem eurer Blog-Einträge, darum geht's, genau. Und da dachte ich, dass es ganz schön und spannend wäre, dass du da vielleicht auch reingehst, vielleicht sagst du auch, ist Bullshit, okay. Also es geht ums Thema Steuerstrafrecht. Häufig passiert es, dass im E-Commerce mittlerweile vorab auch schon digital, man schaut sich im Finanzamt vorab die Webseite, den Webshop, gegebenenfalls den Blog und den Auftritt in den sozialen Medien, Facebook, Instagram, LinkedIn an, da Unternehmen bzw. deren Marketingabteilung dort nicht selten mehr offenbaren, als der eigene Steuerberater weiß. Das heißt, die Leute versuchen mit ihren Shops steuerrechtlich irgendwas zu machen und geben auf ihren eigentlichen Websites, Sitemaps, Impressum und so weiter Dinge preis, die vielleicht fürs Finanzamt interessant wären und Dinge anders bewerten daran, wenn ich das so zusammenfasse.
Absolut, absolut. Und das ist in der Tat ganz, ganz spannend. Und wie gesagt, ich war ja selber Betriebsprüfer, allerdings auch zu einer Zeit, in der so Social Media so für die meisten Unternehmen eigentlich noch gar nicht relevant war. Und mittlerweile ist es bei vielen großen Unternehmen so, meine Frau ist selber Steuerberaterin in einem Großkonzern, dass man immer irgendwo bei Twitter oder wo auch, oder bei Facebook was gepostet wird, dass oftmals auch die Steuerabteilung absegnen muss.
Genau. Super, super, danke. Ja.
Nehmen wir mal ein konkretes Beispiel, ne? Und das sehe ich ja fast tagtäglich auf Facebook in diversen Händlergruppen. Das sind so Promotion-Programme, ja? Und manche Händler denken sich gar nichts bei und sagen, ja, für die ersten 10 Likes oder 10 Bewertungen hier auf Amazon habe ich kostenlos hier meine Produkte raus. Wenn das natürlich ein Prüfer sieht, wird er natürlich schauen, okay, wenn jetzt hier der Unternehmer schreibt, ich haue hier kostenlos ein paar Produkte raus für ein paar nette Bewertungen, hat dann der Händler für diese kostenlos rausgehauenen Produkte auch die Umsatzsteuer abgeführt, weil das müsste er eigentlich. Er hat dann eine Gegenleistung bekommen, Like. Ja. Mhm. Hat er dann auch dafür die Umsatzsteuer abgeführt, was zu 99% wahrscheinlich nicht der Fall sein wird, weil sag ich mal, auf Händlerseite vielleicht so der Grundgedanke besteht, wann immer ich irgendwas verschenke, entsteht keine Umsatzsteuer. Das ist aber ein Trugschluss. Mhm. Ja, auch wenn ich quasi Produkte irgendwie kostenlos rausgebe, wird in der Regel auch immer Umsatzsteuer entstehen und die Bemessungsgrundlage ist dann oftmals eben der Einkaufspreis oder die Herstellungskosten. Das ist, sag ich mal, ein sehr, sehr konkretes Beispiel, wo dann ein Prüfer, wenn er eine Betriebsprüfung startet, dann vorab auch sehr gerne mal reinschaut.
Und kann ich das irgendwie umgehen, so ein Problem?
Das kann ich eigentlich nur dadurch umgehen, dass ich vielleicht mich mal ab und zu mit meinem Steuerberater zusammensetze und ihn frage, du, schau mal, das sind so meine regelmäßigen Posts. Steckt da vielleicht irgendwie ein steuerliches Risiko drin? Gebe ich da irgendwie zu viel Preis, was ich vielleicht gar nicht preisgeben sollte oder dürfte?
Okay, gut. Also, liebe Hörer da draußen, bevor ihr irgendwas Wildes auf oder irgendwelche wilden Promotions postet, checkt es nochmal mit eurem Steuerberater, weil im Zweifelsfall können verdammt hohe Kosten auf euch zukommen und das, was ihr da über den Marketing-Trick reinholt, zahlt ja am Ende wieder drauf. Ich würde jetzt einfach direkt mal wirklich zu meiner letzten Frage tatsächlich kommen, die sich unter dem Punkt 12, Mehrwertsteuersenkung, Zusammenfassung befindet. Das Thema Mehrwertsteuersenkung ist natürlich ein Thema, was viel und breit diskutiert wurde. Ihr habt eine Menge schöner und wirklich interessanter Artikel dazu gepostet. Aber vielleicht aus deinem Munde nochmal, weil es, glaube ich, schön ist, das nochmal zusammengefasst vielleicht zu hören. Wenn man sagt, das sind vielleicht die 3, 4 Top-Punkte, Mehrwertsteuer wurde gesenkt, ihr als E-Commerce-Händler müsst auf diese 3 oder 5 Punkte halt eben achten, würde ich und die Zuhörer uns sehr freuen darüber.
Genau, also es gibt so, sag ich mal, so 2, 3 wesentliche Punkte, auf die man achten sollte. Ich meine, der wesentlichste Punkt ist natürlich, wenn ich eben jetzt Händler bin, und die Lieferung tätige, seit dem 1.7. dann fällt eben nicht mehr 19% Umsatzsteuer an, sondern derzeit eben nur noch 16%, beziehungsweise wenn ich eben Nahrungsmittel oder ähnliche Produkte verkaufe, dann nur noch 5%. Was ist da maßgeblich? Und da wird es sicherlich im Nachgang seitens der Finanzämter, wird man da sicherlich nochmal genauer hinschauen. Ich weiß, viele Workflows in diesem Bereich basieren zum Beispiel darauf, wann der Kunde bezahlt oder wann die Rechnung erstellt worden ist oder wann der Bestelleingang ist. Das ist aber grundsätzlich alles falsch. Sondern maßgeblich ist, also zur Frage, wann jetzt, ab welchem Zeitpunkt eben 60% anfällt, maßgeblich ist nur der Zeitpunkt, wenn ich das Produkt versende. Das heißt, sobald das Produkt mein Lager verlässt, ist das maßgebliche Lieferdatum. Und dann muss ich eben schauen, ist das eben zum 1.7. oder später der Fall, dann eben 16 oder 5% oder war das vorher, dann eben 19 bzw. 7%. Ich denke, das ist sicherlich den meisten mittlerweile klar. Nichtsdestotrotz weiß ich eben, dass es in der Praxis so Workflows gibt, die dann eben sagen, ja, Rechnungsdatum ist maßgeblich, egal ob die Rechnung jetzt 2 oder 3 Wochen vor oder später geschrieben wird. Das wird sicherlich so ein Punkt sein, wo die Finanzämter später genauer hinschauen werden. Der zweite Punkt sind dann wiederum die Eingangsleistungen. Das heißt, wenn ein anderer Unternehmer eine Leistung an mich erbringt, Beratungsleistung oder was auch immer, dann muss ich eben darauf aufpassen, dass wenn diese Leistung ab dem 1.7. erbracht wird, dieser Unternehmer eben 16% abrechnet bzw. 5% abrechnet. Das heißt, ich muss ein bisschen mit den Fehlern der anderen kalkulieren. Wenn er nämlich eine zu hohe Umsatzsteuer ausweist, weil sein Programm das noch nicht abbilden kann, dann darf ich mir diese Umsatzsteuer nicht erstatten lassen, als sogenannte Vorsteuer.
Mhm. Gibt es denn aus deinem... Sorry, bist du fertig? Oder,
Ich muss mal ganz kurz husten.
Okay, Entschuldigung, dann kein Problem, schneiden wir raus, kein Problem.
Okay.
Okay, genau. Gibt es ein Programm, was du empfehlen würdest, mit denen Unternehmer arbeiten können und sollten, wo du sagen würdest, das ist super und bildet letztendlich ein Problem ab und kann einen Unternehmer bewahren vor dem Problem, oder sagst du, das nimmt sich jetzt alles nichts?
Ja, ich meine, gerade diese Systemlandschaft im E-Commerce, die ist natürlich so extrem heterogen. Ne? Da ist es natürlich immer schwer, eine Empfehlung auszusprechen. Das ist teilweise wie mit Aktientipps. Ja? Also da will ich mir lieber nicht die Finger verbrennen.
Okay.
Was ich sagen kann, ich kann für Texte, für die Prozesse, die wir abbilden, lege ich meine Hand ins Feuer. Für alle anderen da draußen ist es in der Tat schwierig, ne? Weil ich kann da auch nicht zu 100% unter die Motorhaube gucken.
Okay. Es ist unglaublich, zack, sind hier 45 Minuten rum. Ich muss wirklich sagen, ich hatte ein bisschen Respekt vor unserem Gespräch und habe versucht, mich bestmöglich irgendwie einzulesen und dachte, um Gottes Willen, das wird nicht ohne, und dachte so die ganze Zeit, fuck, das ist interessant, das ist Wahnsinn, eigentlich müsste man da noch viel mehr fragen. Bin super happy gerade, aber bin auch jetzt tatsächlich am Ende meiner Fragen gerade angelangt. Ist von deiner Seite aus irgendwas, wo du sagst, das ist dir wichtig, das vielleicht noch zu sagen hier im Podcast?
Ich glaube, wir haben alles besprochen. Wie gesagt, was eben wichtig ist, das hatte ich ja eingangs schon gesagt, dass wenn man eben mit diesem Business startet, sich nicht nur Gedanken macht, wie man möglichst viel Umsatz erzielt, möglichst viel Reichweite erzeugt, sondern sich zu Beginn auch Gedanken macht über eben sichere und vor allem skalierbare Compliance-Prozesse. Weil, wie ich ja schon eingangs gesagt habe, ne, im Zweifel ein Fehler bei der Umsatzsteuer-Compliance macht man eine sämtliche Marge der vergangenen Jahre kaputt.
Hast du schon, also was mich jetzt mal so ein bisschen als emotionaleres Thema nochmal interessiert, hast du schon Firmen daran untergehen sehen, an genau diesem Problem, die vielleicht ein gutes Geschäftsmodell hatten und ein gutes Produkt und die dann eben aufgrund ihrer steuerrechtlichen Misconception irgendwie untergegangen sind?
Ja, in der Tat. Also damals 2016, ein immer noch sehr greifbares Beispiel für mich, einer unserer ersten Kunden bzw. einer der ersten Kontaktanfragen war ein Online-Händler, sogar ein relativ großer. Der hatte eben festgestellt, auch dank unserer Auswertung, dass er eben einen Großteil seiner Umsatzsteuer fälschlicherweise in Deutschland abgeführt hat, musste die dann sehr, sehr zeitnah im Ausland abführen, hat natürlich dadurch einen erheblichen Liquiditätsengpass, sogar im siebenstelligen Bereich, hat den versucht zu überbrücken mit Bankkrediten und gerade wenn es sage ich mal, Finanzierung von Steuerschulden geht, macht in der Regel jede Bank zu. Ja, da wird es extrem schwierig, da entsprechenden Kredit zu bekommen. Und der musste in der Tat dann auch sein Geschäft einstellen. Ne? Und wie gesagt, das eben nochmal so die Bitte oder der Wunsch meinerseits, sowas kann sehr schnell passieren, wenn man sich nicht eben von Beginn an eben über sichere und saubere Compliance-Prozesse Gedanken macht.
Vielen herzlichen Dank. Ich freue mich darauf, diese Folge online zu stellen und sie zu promoten mit einem hohen Mehrwert für all unsere Hörer.
Ja, danke Maximilian. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel monologisiert.
Vielen Dank. Das war auch so nah an, ja, so an wirklich echten Beispielen.
Nicole, auch vielen Dank für deine Fragen. Die waren alle sehr fundiert, auch extrem relevant. Insofern, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
Schön, freut mich. Und ich freue mich auch wirklich auch nochmal zu sagen, dass da aus dem Netzwerk auch nochmal wirklich ein paar kamen, Swapface da, die übrigens ganz spannende Masken da irgendwie gemacht haben, wenn man da sich was aufsetzen will, was nicht ganz so unbequem ist, kann ich das tatsächlich, so wie ich das sehe, empfehlen. Herzlichen Dank. Mach's gut.
Bis dann.
Ja. Ciao.
Ciao. Hast du deine Steuerprüfung schon hinter dich gebracht? Wie viele Rechnungen hattest du von Konzernen, die nicht in Deutschland ansässig waren, keine Umsatzsteuer ausgewiesen haben, musstest sie aber abführen? Wenn du dich jetzt fragst, wie du dein Unternehmen weiter wachsen lassen kannst, smart investieren sollst und wo du dafür das nötige Kapital befreien kannst, erfährst du unter info@fytrade.de, auf Facebook oder LinkedIn. Bis zum nächsten Mal bei Kalkulator mit Maximilian Klein.